Zweiter Fall. Neuschwanstein. Fatale Begegnung. Neuschwanstein. Ein märchenhaftes Schloss vor atemberaubender Kulisse. Es gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen in Deutschland und zieht jährlich über 1 Million Urlauber aus der ganzen Welt an. Auch die beiden Freundinnen Lynn und Jessica aus den USA möchten diesen besonderen Ort auf ihrer Europareise unbedingt noch sehen, bevor sie zurück nach Hause fliegen. Gerade haben sie ihr IT-Studium erfolgreich beendet und wollen in wenigen Wochen ins Berufsleben starten. Zum Glück spielt auch das Wetter mit, als sie an diesem sommerlichen Junitag am späten Mittag vor Ort eintreffen. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und nichts trübt die spektakuläre Kulisse, der nachgesagt wird, Walt Disneys Inspiration für Cinderellas Schloss in der gleichnamigen Verfilmung gewesen zu sein. In den USA heißt Schloss Neuschwanstein daher schlicht Cinderella Castle. Auf der Marienbrücke, die die darunterliegende Pöllertschlucht in schwindelerregenden 90 Metern Höhe überspannt, machen sie Halt, um den traumhaften Ausblick auf das Schloss zu genießen und ein paar Fotos zu schießen. Danach gehen sie weiter bergauf zur obersten Aussichtsplattform auf dem Tegelberg. Doch schon bald wird dieser Ausflug für die beiden jungen Frauen zu ihrem schlimmsten Albtraum. Viele Touristen sind überrascht, wie schnell sich der gepflegte Weg auf der anderen Seite der Marienbrücke in ein unwegsames, steiles Berggelände verwandelt. Kaum jemand wagt den Aufstieg hinauf zum sogenannten Tafelberg, und wer es doch tut, merkt schnell, ohne festes Schuhwerk und eine gewisse Grundkondition wird der Weg zur Tortur. Der Abstieg ist kaum weniger anstrengend, jeder Schritt muss sitzen, jeder Tritt gut gewählt sein. Jessica und Lynn machen sich nach einer Pause auf dem Gipfel wieder auf den Rückweg. Als sie rund 1 Stunde später in Richtung Marienbrücke absteigen, begegnen sie auf dem schmalen Pfad einem anderen US-Amerikaner. Er stellt sich ihnen als Toby vor, Anfang 30, sportlich, freundlich. Was dann geschieht, ist im Nachhinein nicht mehr genau zu rekonstruieren. Als sie einander passieren wollen, stolpert einer der drei, die anderen verlieren ebenfalls den Halt und alle landen auf dem Boden. Niemand ist verletzt, alle lachen. »That's enough adventure for today«, scherzt Toby, der freundliche junge Mann, der den steilen und unwegsamen Bergpfad offensichtlich ebenfalls unterschätzt hat. Er beschließt, den kleinen Zwischenfall zum Anlass zu nehmen, ebenfalls den Rückweg anzutreten und mit seinen beiden Landsleuten gemeinsam weiter abzusteigen. Toby wirkt hilfsbereit, charmant, sogar ein wenig verlegen über seine Tollpatschigkeit. Nach einigen Minuten schlägt er Jessica und Lynn vor, ihnen einen besonderen Ort zu zeigen, einen kaum bekannten Aussichtspunkt, nur wenige Meter abseits des Hauptpfads. Von dort, so verspricht er, biete sich ein atemberaubender Blick auf das Schloss und die umliegenden Berge. Die Frauen zögern, folgen ihm dann aber über den schmalen Seitenpfad, nichts deutet auf Gefahr hin. Und tatsächlich, die Aussicht ist spektakulär. Die Kamera klickt, Selfies werden gemacht, gelacht. Ein Moment der Leichtigkeit. Doch genau hier schlägt das Idyll in blanken Terror um. Als Jessica ein paar Schritte zurückbleibt, stürzt sich der bis eben noch so charmante Amerikaner auf sie, reißt sie zu Boden, kniet sich auf ihre Brust und drückt ihr mit beiden Händen die Kehle zu. Jessica ringt panisch nach Luft, ihre Augen weit aufgerissen. Ihre einzige Chance, ein Hilferuf. Mit letzter Kraft schreit sie, »Lynn, call 911!« Lynn, die nur wenige Meter vorausgegangen ist, hört den Ruf, kehrt um und sieht das Grauen. Jessica liegt am Boden, Toby kniet über ihr, die Hände um ihren Hals geschlungen, während ihre Freundin keuchend und gurgelnd um Luft kämpft. Lynn schreit auf, stürzt sich auf den Mann, versucht ihn von Jessica wegzuziehen. Doch Toby ist stark, zu stark. Mit einem gezielten Griff packt er auch Lynn und würgt nun beide Frauen gleichzeitig. Doch zwei Opfer auf einmal zu kontrollieren, überfordert selbst den kräftemäßig überlegenen Aggressor. In ihrer Verzweiflung kratzen, treten und schreien die Frauen. Überrumpelt von der Gegenwehr richtet Toby seinen Blick auf Lynn, als ob er begreifen würde, dass sie die größere Bedrohung ist. Dann handelt er mit brutaler Entschlossenheit. Er stößt Lynn in Richtung der steilen Abbruchkante. Sie stolpert, rutscht, versucht das Gleichgewicht zu halten, doch der Abgrund ist gnadenlos. Im letzten Moment klammert sie sich an Tobys T-Shirt, hält sich für einen winzigen Augenblick an seinem Ärmel fest. Doch dann versiegt die Kraft in ihrer Hand und Lynn stürzt in die Tiefe. Nun wendet sich Toby wieder Jessica zu und wirkt sie mit aller Kraft weiter, bis sie das Bewusstsein verliert. Dann vergewaltigt er die reglose junge Frau. Als sie dabei beginnt, pfeifende Geräusche von sich zu geben, schlingt er ihr seinen Gürtel um den Hals, zieht ihn fest zu und bedeckt ihr Gesicht mit ihrer Hose, um sodann mit den sexuellen Handlungen fortzufahren. In diesem Moment taucht plötzlich ein junges Wanderpaar auf. Zufällig biegen die beiden in den Seitenpfad ein und sehen, wie ein Mann in einer merkwürdig intimen Haltung über einer Frau kniet. Ein flüchtiger Blick, ein peinliches Missverständnis. Die Szene wirkt für Außenstehende zweideutig, fast wie ein heimliches Schäferstündchen abseits des Weges. Verunsichert bleiben die beiden kurz stehen. »Oh, Entschuldigung«, sagt der junge Mann und will schon wieder zurückweichen. Toby richtet sich auf, zieht beiläufig den Reißverschluss seiner Hose zu, blickt den beiden kurz in die Augen und sagt nur »Sorry«. Sein Tonfall entspannt, kein Hinweis auf Gewalt, kein Schrei, kein sichtbarer Widerstand. Das Pärchen wendet sich, peinlich berührt, rasch ab und setzt seinen Weg eilig fort. Kein Blick zurück. Dann plötzlich stürzt auch Jessica in die Schlucht, lautlos. Was der Täter nicht weiß, Lynn hat den Sturz in die tiefe Pöllertschlucht überlebt. Sie wird durch einen querliegenden Baumstamm 50 Meter unter der Abbruchkante abgefangen und kann mit ihrem Handy den Notruf verständigen. Da sie fürchtet, vom Angreifer entdeckt zu werden, robbt sie zu einem Bereich mit hohem Gras und bringt sich außer Sichtweite. Von dort muss sie entsetzt mit ansehen, wie ihre Freundin Jessica gegen genau den gleichen Baumstamm prallt und bewusstlos, aber schwer atmend dort liegen bleibt. Sie erkennt, dass Jessica am Unterleib unbekleidet ist. Erneut ruft sie die Notrufzentrale an und bemüht sich, erste Hilfe zu leisten, doch ihr fehlt die Kraft, die Freundin in eine andere Position zu bringen. Auch muss sie aufpassen, dass sie beide nicht weiter in die Schlucht hinabrutschen. Kurz darauf trifft ein Rettungshubschrauber ein, der jedoch nicht direkt am steilen Abhang landen kann. Per Seilwinde wird der Notarzt der Bergrettung zu den beiden Frauen hinabgelassen. Nach Sichtung der Opfer und des Geländes entscheidet er, zunächst die weniger schwer verletzte Lynn ins Krankenhaus zu bringen. Während der Hubschrauber mit Lynn an Bord wegfliegt, wird Jessica von den Rettungskräften untersucht. Noch atmet sie und hat einen Puls. Wenige Minuten später wird auch Jessica von der Unglücksstelle geborgen und per Hubschrauber ins Klinikum transportiert. Doch der Kampf um ihr Leben ist vergebens, die Ärzte können sie nicht mehr retten. Noch am selben Abend, kurz vor Mitternacht, stirbt die 21-jährige Frau, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte. Die 22-jährige Lynn hingegen überlebt wie ein Wunder, leicht verletzt. Während die beiden jungen Frauen noch um ihr Leben kämpfen, hat rund um das Schloss Neuschwanstein ein Polizeieinsatz begonnen, um die Gegend nach dem Täter abzusuchen. Derweil entfernt sich Toby vom Tatort. Unterwegs begegnet er erneut dem wandernden Pärchen, das ihn bereits kurz vorher bei der Vergewaltigung überrascht hatte, ohne zu begreifen, was da direkt vor ihren Augen geschah. Inzwischen war bei den beiden aber der Groschen gefallen. Da ihnen das erste Aufeinandertreffen mit Toby im Nachhinein komisch vorgekommen war, waren sie zu der Stelle zurückgekehrt, an der sie das vermeintliche Liebespaar beim Sex überrascht hatten. Allerdings treffen sie hier niemanden mehr an. Im Gebüsch, direkt am Abhang jedoch, hängen eine Unterhose, eine Hose und ein Oberteil, was bei dem Paar alle Alarmglocken schrillen lässt. und dann entdecken sie jenseits der Abbruchkante, unten in der Schlucht, zwei junge Frauen, die offensichtlich verletzt sind, eine davon fast unbekleidet. Die Zeugen alarmieren die Polizei und sind nun gerade dabei, die Uniformierten zum Tatort zu führen, als sie, wie durch ein Wunder, erneut auf Tobi stoßen. Die Wanderer erkennen ihn sofort wieder, zumal er auffällige und großflächige Kratzer im Gesicht hat. Der Mann wird sofort verhaftet und vor den Augen hunderter Touristen abgeführt, die das Geschehen filmen und ins Netz stellen. Tobi leistet keine Gegenwehr, lässt sich widerstandslos Handschellen anlegen. Bei den Vernehmungen präsentiert der Verhaftete jedoch eine völlig andere Version des Geschehens als Lynn. Eine der beiden Frauen, Jessica, habe ihn plötzlich grundlos angegriffen und gekratzt und wollte ihn in die Schlucht stürzen. Während er versucht habe, sie abzuwehren, habe auch die zweite Frau, Lynn, begonnen, ihn zu attackieren. Dabei hätten ihn die beiden immer näher an den Abhang gedrängt. Während des Gerangels sei dann eine der beiden Frauen über die Abbruchkante gefallen und abgestürzt. Die zweite Frau habe ihn derweil weiter attackiert und er habe nur versucht, sich seiner Haut zu erwehren. Irgendwann habe die zweite Frau dann plötzlich ohnmächtig auf dem Boden gelegen, daraufhin sei er zurückgewichen. Er habe seine Sachen zusammengepackt, um sich zu entfernen und wieder auf den Weg zu gelangen. Dabei sei er abgerutscht und circa 100 Meter den Abhang hinuntergefallen. Durch Bäume, Steine, Wurzeln habe er die Kratzer im Gesicht erlitten. Dann habe er sich auf den Weg ins Tal gemacht und sei von der Polizei festgenommen worden. Auch sei Jessica noch voll bekleidet gewesen, als Tobi aufbrach. Zu sexuellen Handlungen sei es keinesfalls gekommen. Nun steht auf einmal Aussage gegen Aussage, denn nur eins der Opfer hat das Zusammentreffen mit Tobi überlebt und kann sich dazu äußern. Wie ist die Aussage des vermeintlichen Angreifers zu bewerten? Sie könnte zumindest einige Kampfspuren und Kratzer erklären, sowie Lynns Fall. Doch was ist mit den Würgemalen bei beiden Frauen? Doch was ist mit dem Umstand, dass Jessica untenherum unbekleidet ist? Soll sie im Kampf ihre Hose und den Slip verloren haben? Sieht so eine klassische Abwehrverletzung aus? Laut Tobis Aussage hat Jessica noch gelebt, als er sie zurückließ. Wie ist sie in die Schlucht gestürzt? Und hat es ihr beim Sturzgeschehen die Kleidung abgerissen? Da sie zu dem Zeitpunkt bewusstlos war, was auch Tobi bestätigt, wäre sie dann in der Lage, selbst zum Abhang zu gelangen, oder ist sie aufgrund des abschüssigen Geländes von selbst hinabgerollt? Und was ist mit den Aussagen des wandernden Paares? Haben die beiden genug gesehen? Immerhin war Jessica nach ihren Angaben durch ein Gebüsch verborgen. Reicht die Aussage der beiden Zeugen aus, um Lynns Aussage zu stützen? Und welches Motiv sollten die beiden jungen Frauen gehabt haben, Tobi anzugreifen? Es ist nicht ungewöhnlich, dass Beschuldigte insbesondere beim Vorwurf schwerster Straftaten ihr eigenes Verhalten eher kleinreden und mögliches Fehlverhalten anderer in den Vordergrund stellen oder gar drastisch lügen. In kaum einem anderen Deliktsbereich wird so häufig, so drastisch und mitunter so bizarr gelogen wie bei vorsätzlichen Tötungsdelikten. Das erscheint auf den ersten Blick paradox, doch es folgt einer nachvollziehbaren inneren wie äußeren Logik. Denn ein Tötungsdelikt steht nicht nur juristisch, sondern auch sozial auf der untersten Stufe denkbarer Grenzüberschreitungen. Wer eines Mordes beschuldigt wird, steht nicht nur vor einem Strafverfahren, sondern oft auch vor dem moralischen Bankrott im eigenen Umfeld. Familie, Freunde, Kollegen, kaum jemand bleibt emotional neutral, wenn der Verdacht im Raum steht, jemand habe einem anderen das Leben genommen. Viele Täter geraten, spätestens wenn ihnen das volle Ausmaß der Tat bewusst wird, in einen massiven inneren Rechtfertigungsdruck. Sie stehen nicht nur vor der möglichen Strafe, sondern auch vor sich selbst. Denn der Gedanke, einen anderen Menschen vorsätzlich getötet zu haben, widerspricht dem Selbstbild der meisten Menschen zutiefst. Das führt zu zwei typischen Abwehrmechanismen. Verleugnung der Tat an sich. Ich war es nicht, ich war gar nicht dort. Uminterpretation der Tat. Es war Notwehr, es war ein Unfall, sie hat mich provoziert. Je schwerer das Delikt, desto größer der Wunsch, sich selbst und anderen eine andere Geschichte zu erzählen, eine, die erträglicher wirkt. Hinzu kommt der rein rationale Aspekt. Tötungsdelikte werden mit den höchsten Strafen im deutschen Rechtssystem geahndet, bis hin zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Und das weiß auch der Täter, spätestens wenn ihm durch Polizei und Staatsanwaltschaft der Tatvorwurf eröffnet wird. Wer sich zur Tat bekennt, riskiert nicht nur die sichere Verurteilung, sondern auch dauerhafte soziale Stigmatisierung, selbst über den Strafvollzug hinaus. Gerade deshalb werden in solchen Fällen oft alternative Szenarien konstruiert, Zeugen diskreditiert, Spuren umgedeutet oder eigene Aussagen kreativ angepasst, je nachdem, was sich gerade taktisch anbietet. Die Bandbreite reicht von »Sie war schon tot, als ich sie gefunden habe« über »Ich habe sie nur zur Ruhe bringen wollen« bis hin zu »Sie hat sich selbst etwas angetan, ich hatte Angst und wollte nur helfen«. Manche Täter erfinden sogar fiktive Dritte, angebliche Räuber, Ex-Partner oder mysteriöse Fremde, nur um die Aufmerksamkeit von sich selbst abzulenken. Dass also bei Tötungsdelikten oft besonders ungewöhnliche oder unlogische Lügen auftauchen, ist kein Zufall, sondern Ausdruck des immensen emotionalen, sozialen und strafrechtlichen Drucks, unter dem der Beschuldigte steht. Je schwerer das Verbrechen, desto größer der Wunsch, es umzudeuten oder zu leugnen. Und genau deshalb sind geständige Aussagen in solchen Verfahren auch so selten. Doch wie war es nun im Fall um den amerikanischen Landsmann? Bizarre Schutzbehauptung oder doch ein Streit unter Landsleuten, der in Notwehr eskalierte? Während Toby zur rechtsmedizinischen Untersuchung gebracht wird, um die zahlreichen Kratz- und Abwehrverletzungen zu dokumentieren und mit seiner Darstellung des Geschehens abzugleichen, nehmen sich die IT-Forensiker der Polizei routinemäßig sein Smartphone vor. Vielleicht hat auch er versucht, einen Notruf abzusetzen. Möglicherweise wurde im Gerangel versehentlich ein Anruf getätigt, die Kamera aktiviert, oder es finden sich andere digitale Spuren. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Frage, ob das Gerät, wie heute bei vielen Smartphones und Wearables üblich, automatisch Vitalparameter aufgezeichnet hat. Pulsfrequenz, Schritte, Bewegungsmuster, abrupte Stürze. Solche biometrischen Daten werden in der modernen Forensik immer relevanter. Sie liefern oft wertvolle Hinweise auf den tatsächlichen Tatverlauf, sogar in Momenten, in denen keine Zeugen anwesend sind. Ein prominentes Beispiel ist der Fall Jamal Khashoggi, der regierungskritische saudi-arabische Journalist, der im Oktober 2018 das saudische Konsulat in Istanbul betrat und nie wieder lebend gesehen wurde. Ermittler vermuten, dass nicht zuletzt die Daten seiner Apple Watch, die möglicherweise einen abrupten Ausfall der Herzfrequenz oder akustische Signale aufgezeichnet hatte, entscheidend zur Rekonstruktion des Tathergangs beigetragen haben könnten. Doch das, was die Ermittler dann tatsächlich auf Tobys Handy finden, ist so abscheulich, so schrecklich, dass man es kaum in Worte fassen kann. Später vor Gericht, als die Aufnahmen gezeigt werden, wird der Fernsehschirm sogar vom Publikum abgewandt, sodass für dieses nur die Tonaufnahmen zu hören sind. Ein sehr unübliches Vorgehen. Doch bereits die aufgezeichneten Geräusche genügen, um den Anwesenden das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Rascheln, erstickte Schreie, Jessicas leises Wimmern, Tobys Röcheln und Schnaufen, rhythmische Geräusche. In die Gesichter der Prozessbeteiligten, die sich im Gegensatz zu den Zuschauern auch die Bilder dazu ansehen müssen, steht das blanke Grauen geschrieben. Detailliert hat Toby gefilmt, wie er Jessica würgt, entkleidet, vergewaltigt und ermordet. Dass man live mitverfolgen kann, wie ein Opfer brutal getötet wird, hat in der Kriminalgeschichte absoluten Seltenheitswert. Womöglich stellen die Aufnahmen für den Täter eine Art Trophäe dar, mit deren Hilfe er sich später noch sexuell befriedigen will. Auch die Ergebnisse der forensischen Untersuchungen sind eindeutig und stützen Lynns Version. Einerseits wird Tobys DNA an beiden Opfern festgestellt, insbesondere unter ihren Fingernägeln, darüber hinaus auch in Jessicas Genitalien. Andererseits wird auch am Penis des Täters Jessicas DNA festgestellt. Die Kratzspuren an Tobys Gesicht und Armen können laut medizinischem Gutachten nicht durch einen Sturz entstanden sein. Alle Zweifel am tatsächlichen Tatablauf scheinen damit endgültig ausgeräumt. Vor Gericht bestätigt Toby die Angaben von Lynn. Allerdings erklärt er, ihm sei zwar bewusst gewesen, dass der Abhang, über den er Lynn und Jessica gestoßen habe, gefährlich war, nicht jedoch, dass ein Sturz dort tödlich enden könne. Er räumt ein, dass Lynn nach dem Sturz hilflos war und er dennoch bewusst keine Hilfe leistete. Die Vergewaltigung und Tötung von Jessica, so Toby weiter, sei nicht geplant gewesen. Er habe sich erst dazu entschlossen, sie sexuell zu missbrauchen, nachdem sie bereits regungslos am Boden lag, weil ihn genau dieser Zustand erregt habe. Danach habe er sie zurückgelassen, in dem Wissen, dass sie ohne medizinische Hilfe sterben würde. Damit scheint der Sachverhalt in seinen wesentlichen Zügen aufgeklärt. Doch eine Frage bleibt, und sie wiegt vielleicht schwerer als jede juristische Bewertung. Warum? Was trieb den Täter zu einem derart enthemmten, grausamen Handeln? War es bloßer Zufall, impulsive Gewalt oder liegen tiefere psychische Ursachen zugrunde? Eine Störung, ein krankhafter Zug, der die Schwelle zum Unvorstellbaren senkte? Gibt es ein Motiv, das, wenn schon nicht rechtfertigt, zumindest ein Verstehen jenseits des bloßen Entsetzens erlaubt? Die Frage nach dem Warum bleibt das letzte große Dunkelfeld dieser Tat. Und zugleich ist sie zentral, nicht nur für die strafrechtliche Einordnung, sondern auch für das gesellschaftliche Bedürfnis, das Unerklärliche wenigstens ansatzweise greifbar zu machen. Toby selbst gibt vor, dass bei ihm keine psychischen Erkrankungen vorliegen. Die amerikanischen Behörden können hier nicht weiterhelfen, da in den polizeilichen Datenbanken in den USA keine diesbezüglichen Informationen gespeichert werden. Bei einer psychologischen Begutachtung vor dem Prozess verweigert Toby die Mitwirkung. Das Gutachten muss also nach Aktenlage und anhand seines Verhaltens im Prozess angefertigt werden. Was festgestellt wird, ist, dass Toby während der Tat weder alkoholisiert ist noch anderweitig unter Drogen steht. So der vom Gericht beauftragte Sachverständige, der Blut- und Haarproben des Beklagten untersucht hat. Nach Lynns Darstellung befand sich der Täter bis zum Zeitpunkt des Angriffs auch nicht in einem aufgeregten Zustand. Er trat ihr und Jessica freundlich gegenüber, sein Verhalten wirkte ruhig und unauffällig. Das Gericht ist sich letztlich sicher, dass beim Angeklagten keine die Schuldfähigkeit beeinträchtigende Störung vorliegt. Es gibt keinen Anhaltspunkt für eine psychiatrische Erkrankung, etwa in Form einer Schizophrenie, und auch nicht für eine wahnhafte Motivation bei der Tat. Toby sei während der Tat voll einsichtig und steuerungsfähig gewesen, mithin also uneingeschränkt schuldfähig, was das Gericht vor allem an seinen im Video auch gut zu erkennenden strukturierten Handlungen, aber auch dem überlegten Vorgehen nach der Tat festmacht. Aber was hat jemand, der zwei unschuldige junge Frauen so brutal überfällt, für ein Motiv? Toby ist 30 Jahre alt, als er die gewaltsamen Taten begeht. Er wohnt zusammen mit Eltern und Bruder in den USA. Seit 5 Jahren arbeitet er in einem Hightech-Unternehmen. Seine Nachbarn beschreiben ihn als ruhig. Die Brüder würden die meiste Zeit im Haus verbringen und seien draußen eher selten zu sehen. Ab und zu gingen sie mit einer angeleinten Katze im Hof spazieren. In seiner Freizeit spielt Toby gern Online-Spiele, unter anderem aus dem Fantasy-Bereich. Bislang hat er keine Vorstrafen. Und was wollte Toby in Deutschland? Er ist in den vergangenen Jahren oft und gerne gereist. mehrfach im Jahr und in verschiedenste Länder wie Frankreich, Taiwan oder Angola. Nach eigenen Angaben flog er nach Deutschland, um Urlaub zu machen, genau wie seine späteren Opfer. Außerdem habe er in Hamburg Freunde besuchen wollen, die er online kennengelernt habe. Nach Aussage seiner Chatpartnerin mit dem Online-Nickname Batata Banana Butt habe es sich dabei tatsächlich um eine Freundin in Hamburg gehandelt, in die er sich verliebt habe. Doch die habe Toby kurz vor dem Besuch blockiert, nachdem er immer aufdringlicher geworden sei und sie schließlich bedroht habe. Batata Banana Butt hält jedoch den Kontakt zu dem Amerikaner, auch während seiner Reise. In teilweise mehrstündigen Chats praktiziert Toby mit der Frau thailändischer Abstammung auch Cybersex. Bis kurz vor der Tatzeit chattet er mit ihr. Tobys einschlägige sexuelle Interessen zeigen sich auch anhand erotischer Filme, die auf seinem Handy und Laptop zusätzlich zu den Tatvideos gefunden werden. Auf mehreren hundert Dateien ist Geschlechtsverkehr mit vielfach asiatischen Frauen in hilfloser Lage zu sehen, die ohnmächtig oder betäubt sind. Auch das Motiv für Tobys Attacke auf die beiden jungen Amerikanerinnen im Juni 2023 ist offensichtlich vor allem sexuell, sprich, er will Jessica, die optisch seiner Vorliebe für asiatische Frauen entspricht, durch massives Würgen in einen wehrlosen Zustand bringen, um sie dann zu vergewaltigen, so wie er es schon oft in seinen Pornos gesehen hat. Dabei lässt er sich von nichts und niemandem abhalten, beseitigt alle Hindernisse und Störfaktoren, nimmt den Tod der beiden Frauen in Kauf. Der Sachverständige geht angesichts des sexuellen Hintergrunds der Tat der Frage nach, ob ein sadistisch motiviertes Verhalten vorliegt, verneint dies aber letztlich. Zwar habe der Angeklagte durch die Videoaufnahmen in gewisser Weise Trophäen von der Tat mitgenommen, das massive Würgen spreche allerdings nicht dafür, dass der Angeklagte ein länger hingezogenes Leiden und Demütigen des Opfers anstrebte. Zwar verfüge der Angeklagte über eine beträchtliche Sammlung von rund 297 Internetvideos, die sexuelle Handlungen an, vor oder mit schlafenden oder bewusstseinsgetrübten Frauen zeigen würden. In diesen komme es zweifelsohne zu erniedrigenden sexuellen, jedoch gerade nicht zu sadistischen Handlungen. Auch andere paraphile Störungen, Voyeurismus, Pädophilie, werden ausgeschlossen oder vielmehr als nicht entscheidend beurteilt. Das Sexualverhalten des Angeklagten sei nicht vorrangig durch paraphile Interessen bestimmt gewesen. Es gebe zwar eindeutige Hinweise auf unpersönliche sexuelle Aktivitäten, Cybersex, sowie auf den regelmäßigen Gebrauch von Pornografie, aber das Tatverhalten von Toby zeige deutlich, dass es währenddessen zu keiner emotionalen Ausnahmesituation, im Fachjargon Labilisierung, gekommen ist, in der er sich sexueller Aktivitäten hätte bedienen müssen, um seine Affekte regulieren zu können. Man spricht in diesem Fall von sogenannten Coping-Strategien. Kurzum, Toby ist voll schuldfähig. Es stellt sich nun die zentrale Frage, welches Strafmaß ist für eine derart grausame und offenbar sinnlose Tat angemessen? Welche Straftatbestände sind objektiv erfüllt? Mord in mehreren Fällen, Vergewaltigung, versuchter Mord? Und drängt sich angesichts der Verwerflichkeit und Unberechenbarkeit nicht zwingend die Anordnung von Sicherungsverwahrung auf? Bleibt schließlich zu klären, ob überhaupt noch strafmildernde Umstände erkennbar sind, die im Rahmen der Strafzumessung zugunsten des Angeklagten ins Gewicht fallen könnten. Im Mai 2024, knapp ein Jahr nach dem brutalen Überfall auf die beiden amerikanischen Touristinnen, wird Toby zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das zuständige Gericht wertet die Tat als Mord, versuchten Mord und Vergewaltigung mit Todesfolge. Das Gericht folgt damit nicht dem Antrag der Verteidigung, die lediglich eine Verurteilung wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beantragt hatte, ein rechtlich gewichtiger Unterschied. Lebenslänglich ist nicht gleich 15 Jahre. Zwar wird in der Öffentlichkeit oft kolportiert, lebenslänglich bedeute faktisch 15 Jahre Haft. Richtig ist, lebenslänglich meint grundsätzlich eine Haftdauer bis ans Lebensende. Allerdings kann das Gericht nach Ablauf von 15 Jahren die Strafe zur Bewährung aussetzen, vorausgesetzt, es liegt keine besondere Schwere der Schuld vor und es besteht eine positive Sozialprognose, also keine erhebliche Rückfallgefahr. Stellt das Gericht bei der Verurteilung jedoch eine besondere Schwere der Schuld fest, verzögert sich die mögliche Entlassung deutlich über 15 Jahre hinaus. Das kann bedeuten, 20, 25 oder noch mehr Jahre. In manchen Fällen bleibt die Person bis zum Tod in Haft. Und wann stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest? Diese qualifizierende Feststellung trifft das Gericht, wenn die Gesamtwürdigung von Tat- und Täterpersönlichkeit ergibt, dass die Schuld über das normale Maß eines Mordes hinausgeht. Das kann insbesondere der Fall sein bei besonders grausamer oder heimtückischer Tatausführung, mehreren Mordmerkmalen, mehreren Opfern oder der Kombination mit anderen schweren Straftaten, etwa Sexualdelikten oder massiver Gewalt. Wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt, ist eine Entlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Realistisch wird dann häufig erst nach 20, 25 oder noch mehr Jahren geprüft. In manchen Fällen bleibt der Verurteilte lebenslang in Haft. An dieser Stelle wird deutlich, worauf die Strategie der Verteidigung abzielt. Sie will erreichen, dass das Gericht den Angriff auf Lynn nicht als versuchten Mord, sondern nur als gefährliche Körperverletzung nach § 224 StGB wertet. Warum? Weil dann juristisch nur ein Mordtatbestand verbleibt, der an Jessica. Das hätte zur Folge, dass das Gericht unter Umständen keine besondere Schwere der Schuld feststellt, da nicht mehrere Mordtaten erfüllt wären. Strafrechtlich betrachtet wäre das eine relevante Weichenstellung mit konkreten Auswirkungen auf die spätere Vollstreckung. Wenn man, so schwer das fallen mag, juristisch neutral bleibt, wäre es denkbar, den Angriff auf Lynn nicht als versuchten Mord zu bewerten, sondern nur als gefährliche Körperverletzung mit tragischem Ausgang? Oder muss man nicht doch angesichts der Gesamtumstände, der Brutalität, der sexuell motivierten Gewalt und des gezielten Vorgehens zu dem Schluss kommen, dass hier jede juristische Grenze eindeutig überschritten wurde? Der Fall zeigt, zwischen Strafmaß, Schuldschwere und rechtlicher Subsumption verläuft mitunter ein schmaler Grat. Und doch muss am Ende das Urteil einer rechtsstaatlich abgesicherten Bewertung standhalten. Was würden Sie sagen, sofern Sie ob der Monstrosität und Schwere der eigentlichen Tat noch objektiv bleiben können? Das Gericht wertete Tobis Einlassung als prozesstaktisch motivierte Schutzbehauptung. In Anbetracht des Geländes konnte der Angeklagte keineswegs davon ausgehen, dass das Opfer den Sturz in die Schlucht hinunter überleben würde. Als er Lynn B. über die Geländekante und den steilen Abstieg hinabstieß, hielt er den Tod der Frau für möglich. Er nahm diese Folge seines Handelns billigend in Kauf oder fand sich zumindest mit ihr ab. Sein angestrebtes Tatziel, die Vergewaltigung von Jessica, stand für ihn im Vordergrund. Das Gericht hatte für diese Beurteilung die zahlreichen Fotos vom Tatortbereich begutachtet. So konnte es feststellen, dass direkt nach der Abbruchkante der steilste Teil des Hanges folgte, der über einer Höhe von 7 Metern bei einer Neigung von 80 Grad nahezu senkrecht abfällt, mit felsdurchsetztem Gelände. Danach flacht der Hang zwar etwas ab und läuft zum querliegenden Baumstamm hinaus, doch wenige Meter später gibt es eine erneute Abbruchkante, hinter der das Gelände nahezu senkrecht zur tief darunterliegenden Pöllertschlucht abfällt. Die Steilheit und die erhebliche Höhendifferenz würden auch auf den Fotos eindrücklich sichtbar, Die Aussagen des Polizeibeamten und des Notarztes der Bergwacht, der alpin erfahren ist, bestätigen die Gefährlichkeit des Geländes. Der Angeklagte realisierte bereits bei seiner ersten Begehung des Nebenpfades, wie steil das felsdurchzogene Gelände hinter der Abbruchkante abfiel. Für die Folgenabschätzung des Hinabstoßens einer Person in dieses Gelände bedarf es keiner spezifischen alpinen oder medizinischen Kenntnisse, auch wenn der medizinische Laie im Regelfall nicht in der Lage ist, die potenziellen Verletzungsfolgen fachlich korrekt einzuordnen und exakt voneinander abzugrenzen, gehört es doch zum Allgemeinwissen, dass ein Absturz in einem derartig steilen und felsdurchsetzten Gelände eine hohe abstrakte Gefahr für einen tödlichen Ausgang mit sich bringt. Für dieses selbstverständliche Erkenntnis bedarf es keiner größeren gedanklichen Anstrengungen, auch nicht bei einem sexuell erregten Spontantäter. Bei dem gewaltsamen Tötungsversuch sieht das Gericht noch ein weiteres Mordmerkmal als erwiesen an, nämlich das der sogenannten Ermöglichungsabsicht. Der Täter hegt hiermit die Absicht, durch die Tötung eine weitere Straftat zu ermöglichen oder zumindest zu erleichtern. Der Tod des Opfers muss nicht notwendiges Mittel zur Ermöglichung der Tat sein. Es reicht aus, wenn eine bei der Tatbegehung mit bedingtem Tötungsvorsatz vorgenommene Tötungshandlung zur Ermöglichung der anderen Straftat nach der Vorstellung des Täters erforderlich war, um die Ausführung der anderen Tat zu erleichtern. Das Tatziel war die Vergewaltigung. Erst durch das Einschreiten von Jessicas Freundin und des sich in der Folge entwickelnden Kampfs erkannte Toby, dass er dieses Ziel nicht würde erreichen können. Und genau deshalb stellte das Gericht zudem die sogenannte besondere Schwere der Schuld fest. Toby hatte nicht nur mehrere Mordmerkmale erfüllt, sondern damit auch zwei Tötungshandlungen, einen Mord und einen versuchten Mord, was im Vergleich zu anderen Taten als besonders verwerflich anzusehen sei. Die Sicherungsverwahrung ordnete das Gericht allerdings nicht an, ein immerhin beachtlicher Erfolg für Tobys Verteidigung, sofern man das angesichts der Monstrosität der Tat überhaupt so nennen mag. Am Ende bleibt diese Tat vor allem eines: rätselhaft. Rätselhaft nicht in dem Sinne, wer Täter ist und ob es genügend Beweise gibt, um ihn zu überführen, sondern vielmehr in dem Sinne, wie eine absolut zufällige, aber letztlich verhängnisvolle Begegnung von drei Personen, dazu noch tausende Kilometer von den jeweiligen heimischen Lebensumfeldern entfernt, zu der uns bekannten Tat führen kann. Zu einer Tat, bei der die kurze, gewaltsame Befriedigung eines wie auch immer gearteten Sexualtriebs, der Albtraum am Märchenschloss Neuschwanstein dauerte entsetzliche 22 Minuten, wie die Bild schreibt, Tod und lebenslange Traumatisierung auf Seiten der Opfer und Verurteilung und lebenslange Haftstrafe auf Seiten des Täters mit sich bringt. Es gibt Verbrechen, bei denen trotz umfassender kriminalistischer Ermittlungen, trotz sachverständigen Gutachten und rechtmäßiger Urteilsfindung vieles im Dunkeln bleibt. Das Motiv des Täters oder besser die Frage, wie ein einziger Moment so kippen kann, dass ein vermeintlich normaler Auslandsaufenthalt eine unfassbare Wendung nimmt.